lese den Predigtext aus Matthäus 9, die Verse 9 bis 13. Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen. Und er spricht zu ihm: Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch lag, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum ist euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Als aber er es hörte, sprach er: Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das ist: Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ich weiß nicht, ob ihr es in der vergangenen Woche mitbekommen habt. Da gab es, glaube ich, bei NDR Info irgendwie so einen Beitrag, dass in Deutschland ganz viele, meist ältere Leute betrogen werden durchs Telefon und Geld zahlen, obwohl sie es gar nicht müssten. Auf der anderen Seite meldet sich die Polizei nämlich. Und die sagt: Wir wollen Sie warnen vor Trickbetrügern. Haben Sie irgendwelche Sachen zu Hause? Und dann wird in einer Kette gleich gefragt. Die Leute sind nur am Überlegen. Ja, dies und das und Bargeld und Schmuck und was weiß ich noch, was alles da sein könnte. Und die sagen, die müssen irgendwas machen. Also ich glaube, das läuft in die Richtung, dass sie irgendwie Geld überweisen müssen. Oder ich weiß nicht, ob da nachher Einbrecher kommen, nachdem die Leute gut ausgehorcht worden sind. Jedenfalls haben sich Investigativjournalisten auf den Weg gemacht und versucht, das zurückzuverfolgen. Sendet über Kontaktleute, deren Namen sie nicht preisgeben konnten, so weit gekommen, dass das Anrufe aus der Türkei sind. Dort geben Leute vor, die Deutsch sprechen können, Polizei zu sein und dann bei Älteren anzurufen. Und sie dann irgendwie, Polizei ist ja vertrauenswürdig, dein Freund und Helfer, und dann lassen die Leute sozusagen ihre finanziellen Hüllen fallen und erzählen ihnen alles. Und so kommt es dann zum Betrug. Als die Reporterin dann diesen Menschen fragte: Warum haben Sie kein schlechtes Gewissen? Warum machen Sie das? Ja, hat er gesagt, wie viel Geld da eigentlich zusammenkommt. Mehrere Millionen in ganz Deutsch, aus ganz Deutsch. 18 Millionen, glaube ich, in einem Jahr. Unglaublich viel. Wieso machen Sie das? Haben Sie kein schlechtes Gewissen? Oder er kam selbst drauf und sagte: Warum erzählen Sie uns das alles? Fragte die Reporterin. Er sagte: Ja. Und dann spürte man so ein bisschen, das fand ich interessant, irgendwo taten ihm die Leute auch leid, dass die Alten alle abgezogen werden. Und er hatte irgendwie doch ein schlechtes Gewissen, aber sich dazu entschließen, aufzuhören damit oder alles an die Öffentlichkeit zu bringen, sich zu stellen und zu sagen: Hier, ich war's und meine Kumpels auch, dazu reichte es denn doch nicht. Also ganz zufrieden, ganz wohl war er sich nicht in seiner Haut und doch hat es nicht gereicht, mit der Sache zu brechen. Ich glaube, es gibt manchmal so Dinge, so Graubereiche oder Dinge, vielleicht nicht bei sowas, ich hoffe, dass ihr sowas nicht verstrickt seid, aber es gibt manchmal so Situationen, die kennen wir auch aus der Geschichte, wo Leute Böses machen, eigentlich nicht gut, und dann sich anfangen zu rechtfertigen. Ja, wenn ich das nicht mache, machen es andere. In Klammern: und nebenbei kann ich dann noch ein bisschen Geld verdienen. Ist eigentlich nicht gut, aber ich merke, das lässt mich nicht in Ruhe. Ich muss das schon irgendwie rechtfertigen. Auch wenn das vielleicht ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist. Die Versicherungsgesellschaften, die haben so viel Geld. Und guck dir mal die Gebäude an. Wenn ich da aus dem Urlaub mal ein paar Handtücher mitnehme, das fällt gar nicht auf. Oder was Ähnliches. Das ist nicht so gut, aber ich kann mich da letztendlich auch nicht trennen. Wie so eine Metallkugel zwischen Plus und Minus und weiß nicht, wo es hingeht und wird mal mehr von Minus angezogen als von Plus. Hier prallen zwei Welten aufeinander. Jesus und Matthäus. Der sitzt da sicher in seinem Zollhaus. In Klammern gesprochen, guckt euch nochmal, wenn ihr die Möglichkeit habt, diese Staffel über Jesus an, The Chosen, die Auserwählten. Und dort wird auch über Matthäus berichtet. Und der wird ganz interessant dargestellt mit seinem Zollhaus und wie das war. Der hat's gut, der ist reich. Im Gegensatz zu vielen anderen. Er hätte wahrscheinlich diesen Satz sagen können: Wenn ich es nicht mache, dann tun es andere. Denn die Römer haben als Besatzungsmacht von den Israeliten Geld eingefordert und nicht zu wenig. Die Leute wurden ausgequetscht. Ja, wenn ich es nicht tue, dann machen es andere. Es wird eh passieren, hat Matthäus vielleicht zu sich selbst gesagt. Ja, und nebenbei, mir geht es auch ganz gut. Wohlstand. Aber ich bin natürlich Abschaum für alle anderen. Und wenn man Abschaum für alle anderen ist, dann findet sich gleich und gleich schnell zusammen. Andere Leute, die auch Abschaum sind. Aus dem Rotlichtviertel. Die Prostituierten, natürlich die Arbeitskollegen, die anderen Zöllner. Das war seine Welt. Da akzeptierte man sich und das ging. Zwei Welten prallen aufeinander. Und jetzt kommt Jesus da an und sagt, folge mir nach. Was haben wohl die anderen Jünger gesagt? Jesus, ein Zöllner? Dem mussten wir noch Geld bezahlen? Der passt bei uns nicht rein. Das gibt echt Stress, wenn der einer von uns Zwölfen ist da. Was hast du dir dabei gedacht? Wie soll Matthäus reagieren? Er kann ja nicht beides. Wir können so häufig beides. Matthäus konnte das nicht. Wenn er Jesus nachfolgt, muss er im sprichwörtlichen Sinne aus dem Haus heraustreten und ihm hinterhergehen. Dann kann er nicht weiter sein Geschäft machen und den Leuten mehr Geld abnehmen, als er eigentlich beauftragt war. Hier oder da, entweder oder. Wir sind eigentlich manchmal in einer schwierigeren Situation. Wir haben nicht dieses Entweder-Oder, sondern wir haben die Möglichkeit, viele Dinge im Graubereich zu machen. Auf der einen Seite ja, ich bin Christ und nach außen hin und am Sonntag und überhaupt lebe ich als Gläubiger. Und dann verbinde ich dann noch Dinge, die eigentlich nicht damit zusammengehören. Und gut, dass die Leute das vielleicht nicht wissen, was ich sonst noch so mache. Manchmal denke ich, Häuser schützen uns davor, dass die Nachbarn uns nicht sehen. Häuser haben Wände, damit die anderen nicht reingucken können. Wie viel Elend geschieht zu Hause? Wie viel Elend? Dinge, wo wir sagen, gut, dass das keiner so mitkriegt. Und wir merken, da passen Dinge nicht zusammen. Matthäus, auch wenn es schwer war, für ihn gab es nur das eine oder das andere. Er musste sich entscheiden. Wenn ich Jesus nachfolge, kann ich das andere nicht tun. Und wir sind oft in der Situation, dass wir noch sowas vermischen können. Und es uns vielleicht noch schwerer fällt, auf manche Dinge zu verzichten, die nicht gut sind. Und die wir uns mit irgendwelchen Worten vielleicht zurechtgelegt haben oder uns damit rechtfertigen wollen. Folge mir nach. Vielleicht war da auch diese Sehnsucht oder überhaupt dieser Respekt. Ich? Das ist ein Rabbi? Na, die Leute denken unterschiedlich über ihn, ob er nun Gottes Sohn sei oder nicht, oder einfach nur ein Rabbi. Aber er will mich. Der weiß doch, wer ich bin. Das ist mein Haus, hat keine Wände. Der kennt mein Business. Und er will mich? Ihm war schon klar, wenn ich da folge, dann kann ich mein Reichtum vergessen, meinen Wohlstand. Aber vielleicht ist mittlerweile die Sehnsucht nach einem geraden, nach einem richtigen Leben so groß, dass er sagt, Reichtum und Wohlstand ist nicht alles, sondern vielleicht viel weniger, als ich dachte. Mein Herz sucht nach was anderem. Mein Herz sucht eigentlich danach, einen geraden Weg zu gehen. Und Jesus, bei dem kann ich diesen geraden Weg gehen. Beziehungsweise, wenn ich ihm folge, dann wird alles gut. Aber ich weiß noch gar nicht, wo es lang geht. Folge mir nach, damit ist er noch nicht gesagt, jetzt gehen wir erstmal essen, dann gehen wir da übernachten und morgen gehen wir dorthin und gar nichts. Es ist alles offen. Das heißt, da muss ganz viel Vertrauen sein in Jesus, dass er mich versorgt, dass ich weiß, wo ich übernachte, dass es irgendwie alles, was ich gerade absichern konnte mit meinem Reichtum, gebe ich auf und sage, Jesus, ich vertraue dir, dass du es besser kannst. Das ist ein riesen Vertrauensschritt, den Matthäus dort geht. Aber vielleicht hat er gemerkt, in der Nähe dieses Mannes kommt meine Seele zur Ruhe. Dort erlebe ich, dass mich einer annimmt, so wie ich bin. Und er sieht alles. Nicht nur meine gute Seite, der sieht auch in meine vier Wände rein. Alles ist ihm offenbar. Und er sagt zu mir, folge mir nach. Ich darf ihm nachfolgen. Mich hat er nicht aufgegeben. Der richtig ist und heilig ist und die Gemeinschaft mit mir. Was für ein Respekt, was für eine Würde, wie viel bin ich ihm wert? Und dann, die Freude will Ausdruck haben und Matthäus lädt ihn ein, die Jünger ein. Und interessanterweise kommen seine ganzen Kollegen dazu. Was? Wen hast du eingeladen? Der kommt tatsächlich? Zöllner, Sünder, Abschaum der damaligen Gesellschaft, die mit Gott nichts zu tun haben, nähern sich auf einmal Gottes Sohn. Wenn der in seiner Gegenwart sein darf, dann bin ich ja vielleicht auch. Die Leute schnuppern auf einmal Morgenluft. Da gibt es vielleicht auch eine Perspektive für mich. Und die anderen regen sich auf, die Pharisäer. Hier passt was nicht. Wie kannst du, wenn du Gottes Sohn sein willst, diesen Abschaum annehmen, aufnehmen, akzeptieren? Und wenn du Mahlgemeinschaft hast, dann heißt das doch so ähnlich wie, ist schon nicht so schlimm, was ihr macht, ist schon alles okay. Das kannst du doch nicht machen, Jesus. Aber sie sagen es natürlich nicht direkt zu Jesus, wie so häufig, wenn man sich im Glauben beschwert oder über andere Menschen, dann spricht man nicht mit den Menschen direkt, sondern mit anderen. Nicht der richtige Weg. Aber Jesus kriegt das mit. Und dann sagt er, es gibt Gesunde und es gibt Kranke. Und ich bin der Arzt. Und ich gehe zu den Kranken, nicht zu den Gesunden. Und das ist Jesus, der nicht verurteilt, sondern uns die Wahl lässt. Es gibt das und es gibt das. Es gibt Gerechte und es gibt Gesünder. Ich bin zu den Sündern gekommen. Aber zu wem du dich zählst, das ist dir überlassen. Aber einige wussten, diese Sünder und Zöllner, die sind gekommen. Die hatten vielleicht die gleiche Sehnsucht wie Matthäus und merkten, das, was wir leben, gibt uns letztendlich nicht den Halt und nicht die Befriedigung, die wir suchen. Wir brauchen Frieden mit Gott. Wir brauchen die Gemeinschaft mit Gott. Wir sehen uns nach Jesus und dann muss ich noch nicht mal wissen, wo der Weg lang geht, was morgen und übermorgen ist, die Gemeinschaft mit ihm, die Mahlgemeinschaft jetzt gerade, das reicht. Dann habe ich schon alles. Wie viele Missionare sind ausgesandt worden und sie wussten nicht, was auf sie zukommt. Konnten manchmal noch nicht mal die Sprache des Landes. Aber sie wussten, in der Nähe Jesu werde ich nicht zu kurz kommen. Da habe ich Frieden, da lebe ich aus Vergebung und ich lebe aus Barmherzigkeit. Jeden Tag neu. Wenn ich Jesus habe, so heißt es im Johannesbrief, wer Jesus hat, hat das Leben. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Und das haben die Menschen dort erkannt. Wir haben das Leben nicht. Wir dachten, wir hätten es. Aber im Vergleich zu Jesus wird uns deutlich, wir hatten es nicht. Wie viele Menschen leben am Leben vorbei? Wie viele Menschen würden sich freuen, wenn sie wüssten, Jesus würde zu ihnen kommen, in ihre vier Wände gucken und nicht erschrecken vor dem, was er denn vorfindet, sondern würden ihn genauso fragen, folge mir nach, willst du mir nachfolgen? Auch du bist berufen. Wie viele Menschen wissen das nicht, aber haben innerlich eigentlich die Bilanz gezogen und sagen, so wie ich bislang gelebt habe, war das nicht das Leben. Da habe ich mir mehr darunter vorgestellt. Wie viele Menschen würden Jesus nachfolgen, wenn sie wüssten, wer er wirklich ist? Jesus ist zum Abschaum der Leute gegangen, zum Abschaum der Gesellschaft. Und wir? Wir machen da auch oft einen Bogen drumherum, weil die Leute unsympathisch sind, weil sie vielleicht riechen, weil sie komische Dinge erzählen. Vielleicht eine Hausaufgabe. Überleg doch mal, wer in eurem Dunstkreis, die Leute, die ihr trefft, die ihr seht, vielleicht regelmäßig, Menschen sind, wo ihr sagt, das sind, wenn ich ehrlich bin, sind die mir eigentlich wirklich unsympathisch. Oder der oder die. Will ich nicht viel Zeit verbringen. Den Menschen vielleicht in der kommenden Woche, in der kommenden Zeit etwas Gutes tun. Etwas schenken. Hast du Hunger? Ich habe dir was gekauft. Hey, den Einkauf bezahle ich. Bei Aldi an der Kasse. Oder zu erzählen, ich glaube an einen Gott, der mich liebt und der dich auch liebt. Einfach so. Wer weiß, was Gott daraus macht. Jesus hat zu Zachäus gesagt, folge mir nach. Und vielleicht kann das der Anfang einer neuen Nachfolge werden. Ein Mensch, der gar nicht wusste, dass Jesus auch ihn ruft. Amen. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du zu den Kranken und zu den Sündern gekommen bist. Du bist gekommen, um zu heilen. Und Herr, wo du Menschen begegnest, das ist das Wunder, da verändern sie sich. Und du musst gar nicht viel sagen, weil sie dich erleben, wie du wirklich bist. Jesus, ich bitte dich, lass uns dich zu den Menschen bringen, durch Wort und Tat. Und lass uns erleben, Jesus, wie Menschen deinem Ruf folgen, von dir berührt werden, erleben, dass Heilung in dir Leben kommt und dir nachfolgen. Dazu helfe du uns, Herr. Sende du uns, Jesus. Amen. Wir hören das nächste Mal.